If Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone.
Wenn Israel sich allein behaupten muss, dann wird Israel sich allein behaupten. Das hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gesagt, kurz vor Beginn der israelischen Bodenoffensive in Rafah. Auch wenn seine wichtigsten Verbündeten immer wieder vor dieser Bodenoffensive gewarnt haben. Warum lässt sich Netanyahu trotzdem nicht davon abbringen? Darum geht es in unserer heutigen 11KM-Folge mit Jan-Christoph Kitzler. Er ist ARD-Nahost-Korrespondent in Tel Aviv und berichtet von Beginn an über den Krieg. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 8. Mai. Und diese Folge hört ihr ausnahmsweise schon ab Dienstagabend, weil sich in der Region gerade alles so schnell bewegt. Hallo Jan.
Hallo Viktoria, hi.
Um zu verstehen, warum die Situation in Rafah jetzt so ist, wie sie ist, wollen wir woanders anfangen. Nämlich bei einer Rede. Die hat Benjamin Netanyahu, Israels Ministerpräsident, kürzlich gehalten. Und zwar an einem besonderen Ort in Yad Vashem.
Yad Vashem ist die zentrale Holocaust-Gedenkstätte in Israel. Das liegt in Jerusalem, in so einer Hügellandschaft am Rand. Das ist eigentlich so eine große Parklandschaft. Da gibt es Gebäude mit Ausstellungen, mit ganz erschütternden Ausstellungen. Und das ist eben in Israel auch ein zentraler Ort. Da sind ganz viele Schüler ständig da und Militärs und ganz viele Leute, die dort immer hinkommen. Und einmal im Jahr eben am Holocaust-Gedenktag, den Israel nochmal feiert, das ist am 6. Mai, der beginnt dann aber schon am Vorabend, da kommt dann auch die große Politik und hält dort große Reden. Also die Szene war so. Das war draußen, da brannte ein Feuer, es waren Soldaten da, Menschen aus der Gesellschaft. Es gibt dann immer so eine Zeremonie, wo Holocaust-Überlebende Kerzen anzünden und wo dann halt an deren Geschichte, an deren Leidensgeschichte erinnert wird. Das sind alte Menschen, die werden dann von Jüngeren begleitet, um auch zu zeigen, ja, die Erinnerung, die geht weiter. Und dann gibt's eben die Reden der Politik. Netanyahu hat eine Rede gehalten und in diesem Jahr war natürlich alles anders. Netanyahu steht oben auf der Tribüne, hat eine schwarze Kippa auf, Holocaust-Gedenktag, viele Militärs, viele Würdenträger sind da, er redet auf Hebräisch. Er spricht vom Terror des 7. Oktober und von der Situation, in der das Land gerade ist. Und dann kommt der Moment.
80 years ago, in the Holocaust, the Jewish people were totally defenseless.
Wo er die Sprache wechselt, wo er auf einmal anfängt, Englisch zu reden.
As the Prime Minister of Israel, the one and only Jewish state, I pledge here today.
Und wo er sagt, wenn Israel sich allein behaupten muss, dann wird es sich allein behaupten.
If Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone.
Und das war natürlich nicht nur eine Botschaft an die Leute, die da saßen oder an die Nation, wenn man so will, sondern auch an die Staatengemeinschaft international, weil er natürlich damit eingegangen ist auf den Druck, den es gibt auf Israel, auf die Kritik an der Kriegführung im Gazastreifen, auch von wichtigen Verbündeten wie den USA, aber auch aus Deutschland. Und diese Botschaft, die wollte er offenbar unbedingt setzen. Das war natürlich eine Ansage, die sagt, wir werden diesen Krieg in Gaza, so wie wir ihn führen wollen, weiterführen und niemand wird uns davon abhalten. Und das ist ja auch das, was gerade passiert.
Ja, er hat das gesagt, als die Bodenoffensive in Rafah, der Stadt im Süden von Gaza, noch in Planung war und jetzt geht sie offenbar los. Jan und ich, wir sprechen gerade am Dienstagvormittag zur Transparenz. Und an dieser Bodenoffensive, die dort jetzt in Rafah passiert offenbar, da gibt es von Beginn an, seit sie in Planung ist, scharfe Kritik und Warnungen, weil sich dort nämlich hunderttausende palästinensische Flüchtlinge aufhalten, dicht gedrängt. Jan, wie ist denn jetzt die Lage in Rafah an diesem Dienstagvormittag?
Ich glaube, wir können jetzt sagen, die Bodenoffensive läuft.
Die israelische Armee hat die Palästinenser in Rafah dazu aufgefordert, Teile der Stadt zu verlassen. Sie sollen in ein Gebiet nahe der Küste gehen. Laut Militär sind etwa 100.000 Menschen betroffen.
Es gab eine Anordnung für den Ostteil von Rafah. Die Menschen sollen das Gebiet dort verlassen, sollen sich in eine sogenannte humanitäre Zone, können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, ob das wirklich so humanitär ist, was da passiert, begeben. Und dann gab es doch noch mal ein bisschen hin und her, weil es erst hieß, ja, die Hamas habe jetzt einem Deal zugestimmt und einer Waffenruhe. Und gleich danach kam dann aber der Beschluss und die Verkündigung, das Kriegskabinett in Israel hat beschlossen, die Bodenoffensive wird fortgesetzt. Und dann gab es Berichte über Angriffe auf eben den Ostteil von Rafah.
Israel hat seine Drohung wahrgemacht und ist weitere Schritte auf dem Weg zu einer Offensive auf Rafah gegangen. Die israelische Armee teilte mit, sie habe den dortigen Grenzübergang mittlerweile unter Kontrolle.
The Israeli military says its forces have taken control of the Palestinian side of the Rafah crossing, which borders Egypt and southern Gaza. These are the latest pictures that show the view at the crossing from on board an Israeli military vehicle.
Wir haben Bilder gesehen von einem Panzer, der bis zur Grenze von Rafah zu Ägypten gekommen ist. Das ist ja auch etwas, was Israel kontrollieren will, weil die sagen, wir müssen diese Grenze auch unter unsere Kontrolle bringen, um zu verhindern, dass da Waffen rüberkommen, wie in den letzten Jahren offenbar. Das heißt, die Bodenoffensive läuft.
Du hast es kurz angedeutet, die humanitäre Situation ist dramatisch. Israel fordert die Menschen auf, die Region zu verlassen. Was passiert denn jetzt mit den Menschen dort?
Die Menschen werden informiert. Es gibt Flugblätter, es gab Anrufe, es gab Nachrichten auf die Handys, es gab Durchsagen, auch in arabischsprachigen Medien, auf Arabisch auch. Verlasst dieses Gebiet, bringt euch in Sicherheit. Auf der anderen Seite wird das natürlich begleitet mit großer Gewalt. Und natürlich wissen die Leute auch, wenn wir jetzt nicht gehen, dann wird es wirklich gefährlich. Diese Menschen sind schon oft mehrfach vertrieben worden. Ich habe mit Menschen gesprochen, die haben jetzt seit dem Krieg 8-mal ihr Quartier gewechselt. Die leben da in Zelten, die haben nur noch wenig Hab und Gut, was sie bei sich haben. Manche haben noch nicht mal ein Zelt, sondern sind irgendwie auf der Straße und schlagen sich durch. Und jetzt gibt es diese humanitäre Zone. Da sagt Israel, ja, wir haben da Zelte aufgebaut, da gibt es auch ein Feldlazarett. Aber man kann sich nur schwer vorstellen, und es gibt große Zweifel auch von den Vereinten Nationen, dass da so viele Menschen überhaupt versorgt werden können. In Rafah, da sind nicht nur 100.000, da sind 2,2 bis 2,3 Millionen Menschen, die dort Schutz suchen. Das ist eigentlich ein Ort, in dem leben etwas über 200.000 Menschen normalerweise. Jetzt sind es ja fast 10-mal so viel. Und diese Menschen, die müssen natürlich irgendwo hin und müssen in Sicherheit gebracht werden. Und das haben auch viele Staaten gefordert. Also zum Beispiel hat Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, gesagt, wenn die Bodenoffensive in Rafah kommt, dann ist das eine humanitäre Katastrophe mit Ansage. Und auch die USA haben Druck gemacht. Und deshalb, ja, also haben natürlich viele jetzt ganz große Bedenken, wenn man jetzt sieht, dass die Bodenoffensive offenbar passiert.
If Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone.
Also ich denke, Netanyahu kann diesen Satz überhaupt nur sagen, weil er genau weiß, dass der US-Präsident es sich nicht leisten kann, Israel nicht zu unterstützen. Also die Unterstützung muss passieren, weil sonst bekommt er Ärger auch mit Leuten in seiner Partei, mit Leuten, die den Staat Israel sehr unterstützen. Das ist eine Bedingung, unter der jeder US-Präsident lebt. Also die Unterstützung für den Staat Israel, die muss ein US-Präsident leisten. Und das weiß Netanyahu ganz genau, deswegen kann er das sagen. Auf der anderen Seite weiß er natürlich ganz genau, ohne den Nachschub an Waffen, ohne auch zum Beispiel den Nachschub für das Raketenabwehrsystem Iron Dome aus den USA, würde es nicht gehen. Es fließen jedes Jahr schon ganz normal 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe aus den USA nach Israel. Damit werden modernste Waffen angeschafft. Deswegen ist die israelische Armee so stark, wie sie ist. Und deswegen ist das ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis jetzt. Die USA haben sich jetzt nochmal bemüht, dafür zu sorgen, dass es eine Waffenruhe gibt, dass es einen Geiseldeal gibt. Die Hamas hat sich so zumindest nach außen darauf eingelassen. Es sah alles danach aus. Es gab schon Freudentänze in Rafah, wo die Menschen gesagt haben, ja, jetzt haben wir endlich Ruhe für eine Zeit lang. Und dann hat Israel das abgelehnt.
Also trotz eindringlicher internationaler Warnungen geht Benjamin Netanyahu jetzt also diesen Schritt von einer Bodenoffensive in Rafah. Mit welcher Begründung tut er das jetzt?
Also es gibt ja immer noch die drei großen Kriegsziele Israels nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober, der das Land wirklich traumatisiert hat. Die werden immer wieder vorgetragen.
At the start of the war, I outlined three goals.
Das ist einmal,
destroy Hamas.
Wir wollen die Hamas zerschlagen.
Free the hostages.
Wir wollen die Geiseln frei bekommen.
And ensure that Gaza doesn't pose a threat to Israel anytime in the future.
Das dritte, wir wollen dafür sorgen, dass nie wieder eine solche Gefahr aus dem Gazastreifen für Israel ausgeht.
Peace and security require total victory over Hamas. We cannot accept anything else.
Und deswegen so die Begründung auch der Militärstrategen, müssen sie Rafah jetzt auch erobern, weil das eben der letzte Ballungsraum ist, wo die Bodentruppen noch nicht waren. Weil man natürlich davon ausgeht, dass die Hamas auch von dort operiert. Es gab jetzt in den letzten Tagen sogar Raketenangriffe aus Rafah auf israelische Soldaten, da sind 4 gestorben. Da gibt es möglicherweise auch Tunnel, die man jetzt schon findet, die möglicherweise auch nach Ägypten gehen, worüber Waffen geschmuggelt wurden und alles Mögliche, was die Terrororganisation braucht. Mhm. Man vermutet sogar, dass möglicherweise Teile der Führung der Hamas vielleicht in Rafah sind, weil da bisher nicht gekämpft wurde. Vielleicht sind dort auch Geiseln. Insofern gehört das dazu, um den Job zu Ende zu bringen.
Ist das auch der Grund, warum Netanyahu nicht auf das Angebot der Hamas eingegangen ist, unter bestimmten Bedingungen einen Waffenstillstand zu akzeptieren?
Also wenn das nicht so pervers wäre, dann würde ich sagen, das ist eigentlich ein Schwarze-Peter-Spiel, was da läuft. Man versucht sich immer, die Schuld gegenseitig hin und her zu schieben. Wer verhindert jetzt hier gerade eigentlich einen Waffenstillstand und einen Deal? Da war bisher ist so, dass Israel immer gesagt hat, die Forderungen der Hamas sind unannehmbar. Die haben auch lange gefordert, zum Beispiel ein vollständiges Ende des Krieges, ein vollständiger Rückzug, ein Ende der Kampfhandlungen und so weiter und so fort. Und die Hamas hat aber auch wiederum gesagt, das, was Israel fordert, wenn sie uns denn weiter vernichten wollen, das ist ja für uns auch keine gute Verhandlungsbasis. Jetzt war es dieses Mal eben so, dass die Hamas überraschend gesagt hat, ja, wir nehmen den Deal jetzt an, so machen wir das.
In den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazakrieg hatten Ägypten und Katar monatelang vermittelt. Am Abend teilte die Terrororganisation Hamas mit, dass sie einem unterbreiteten Vorschlag zustimmt. Eine offizielle Reaktion Israels steht noch aus.
Und das war natürlich eine schwierige Situation. Da war der Ball im Feld von Netanyahu. Und der hat jetzt in diesem Fall mit äußerster Härte reagiert. Der hat sofort das Kriegskabinett zusammengerufen. Die haben beschlossen, ja, die Bodenoffensive wird fortgesetzt. Es gab dann sofort auch Angriffe und militärisches Vorgehen, die das unterstrichen haben. Dann gab es auch noch Raketen von der Hamas. Und damit war klar, jetzt ist dieses Thema neue Waffenruhe, Freilassung von Geiseln erstmal wieder vom Tisch. Und ich glaube, für die, die eh keinen Deal wollten, und ich glaube, das sind auch Teile der Regierung von Benjamin Netanyahu, für die ist das erstmal ein Erfolg. Ich glaube, die Sorge war, wenn man jetzt in einen Waffenstillstand geht, dass es dann sehr schwer wird, den Krieg wieder hochzufahren und den Hamas wirklich dann final zu bekämpfen im Gazastreifen. Es war ja in dem Plan auch Teil ein Phasenmodell. Also das heißt, erstmal eine Waffenruhe, dann reden wir weiter, wie es weitergehen kann mit einer längeren Waffenruhe, mit einer weiteren Freilassung von Geiseln, bis hin sogar dann irgendwie zu einem möglichen Wiederaufbau des Gazastreifens und der politischen Zukunft. Wie geht's da weiter? Das hat die israelische Regierung, muss man ganz klar sagen, zurzeit nicht auf dem Schirm. Die wollen einfach nur die Hamas zerschlagen, wobei man sich natürlich fragen kann, kann das überhaupt gelingen, wenn wir sehen, dass überall jetzt im Gazastreifen an verschiedenen Stellen wieder Kämpfe aufflammen, wenn wir wissen, dass die politische Führung der Hamas ja zum Teil im Ausland sitzt, zum Beispiel in Katar und so weiter, wenn viele Hamas-Unterstützer auch im Westjordanland leben. Also dann ist die Frage, kann das überhaupt gelingen, die Hamas zu vernichten, zu zerschlagen? Ich würde sagen, nein. Aber das ist etwas, was man natürlich jetzt als Kriegsziel formuliert hat und was man dann auch mit militärischem Vorgehen dann unterstreichen muss, dass Israelis zumindest rund um den Gazastreifen wieder sicher vor der Hamas leben können. Und deswegen will man die militärischen Fähigkeiten der Hamas, die ja echt beträchtlich sind, die sind jetzt 7 Monate auch im Krieg und kämpfen, die will man zerstören. Und dazu gehört Rafah dann.
Dabei gibt es ja aber auch Widerstand. In Israel wird zum Beispiel demonstriert gegen die Bodenoffensive. Wie gefährdet ist denn Netanyahus Machtposition durch diese Kritik aus der Bevölkerung an seinem Vorgehen?
Also die Proteste sind schon groß. Und es gibt hier Leute, Angehörige der Geiseln und die, die sie unterstützen, die jeden Tag auf der Straße sind und dann auch große Veranstaltungen organisieren und die, das muss man so sagen, zunehmend verzweifelt sind.
Unterdessen haben in Tel Aviv Tausende die israelische Regierung erneut aufgerufen, einem Abkommen zuzustimmen, um die verbliebenen Geiseln freizubekommen. Die Demonstranten fordern auch vorgezogene Neuwahlen und das Ende der Regierung von Premierminister Netanyahu.
Die glauben nicht mehr, dass diese Regierung noch überhaupt die Priorität hat, die Geiseln zu befreien, was ja immer auch eins der Kriegsziele ist. Die sagen, nein, die tut ja nichts dafür. Die haben natürlich die Erfahrung gemacht, Ende November, Anfang Dezember, das war die Zeit, wo die meisten Geiseln bisher freigelassen wurden. Da gab es 105 freigelassene Geiseln, die die Familien wieder nach Hause holen konnten. Das war im Rahmen eines Geiseldeals. Und die Fragen sind natürlich, warum können wir das nicht wieder machen? Mhm. Die Verzweiflung ist da wirklich schon groß. Auf der anderen Seite, Netanyahu ist im Amt. Die Amtszeit geht noch bis Ende 2026. Er regiert zusammen mit ultraorthodoxen, streng religiösen und nationalreligiösen rechtsextremen Parteien. Und da gibt es in seiner Koalition Parteien, die jegliches Zugeständnis an die palästinensische Seite ablehnen. Also die zum Beispiel, für die es überhaupt nicht akzeptabel wäre, wenn jetzt palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen im großen Stil freigelassen würden. Die sagen, das geht nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass Netanyahu, der nach außen hin ja immer sehr kraftvoll auftritt und sagt, hier, wir machen unser Ding und ich führe das Land hier durch den Krieg, dass letztendlich sein Spielraum angesichts der Koalition, in der er ist, doch nicht so groß ist. Denn er muss da schon Rücksicht nehmen auf seine Koalitionspartner. Und er weiß genau, außerhalb dieser Koalition hat er keine Mehrheit, weil viele auch in Israel inzwischen Netanyahu und seine Regierung ablehnen. Und wenn jetzt Wahlen stattfinden, dann würde er die krachend verlieren. Und deswegen bleiben die zusammen.
Das wirkt, als sei Netanyahu gerade zu einigen strategischen Entscheidungen ja richtig gezwungen, um seine Macht erhalten zu können. Worauf genau beruht diese Macht aktuell?
Das sind seine Koalitionspartner und die haben natürlich auch eine Klientel hinter sich, die versorgt werden will. Also zum Beispiel die Ultraorthodoxen, die wollen, dass zum Beispiel die ultraorthodoxe Lebensform weiter subventioniert wird, was der Staat Israel macht. Also zum Beispiel durch massive Förderung von Torah-Schulen, durch Subventionierung von Männern, die sich dem Torah-Studium widmen, durch große Ausnahmen. Ultraorthodoxe Männer müssen in der Regel nicht zum Militärdienst. Und das macht die Regierung auch weiter, obwohl das oberste Gericht schon gesagt hat, ihr müsst das gerechter gestalten. Das ist das eine. Und die andere große Fraktion, das sind die Nationalreligiösen, die Siedlerbewegung. Die wollen, dass die Besiedlung des Westjordanlands immer weiter ausgebaut wird. Die jetzt auch schon Fantasien haben über eine Wiederbesiedlung des Gazastreifens zum Teil. Und obwohl jetzt 7 Monate Krieg ist, obwohl das Land wirtschaftlich in großen Schwierigkeiten ist und unglaublich viel Geld ausgeben muss, um diesen Krieg überhaupt führen zu können, was dem Land massiv schadet, hat die Regierung trotzdem immer noch dafür gesorgt, dass die Klientel dieser Parteien versorgt wird. Also dass mehr Geld in den Siedlungsbau gesteckt wird, dass die Ultraorthodoxen mehr Geld für ihre Lebensform bekommen. Und das tut Netanyahu natürlich, um den Laden zusammenzuhalten. Er weiß genau, er hätte sonst keine Mehrheit.
Also, was würdest du sagen, inwiefern ist dieser Krieg für Netanyahu zum Selbsterhaltungszweck geworden?
Ich glaube schon, dass er, dadurch, dass er sich mit dieser Koalition eingelassen hat, dass er zurzeit keine anderen Machtoptionen hat, dass er, wenn es Neuwahlen gäbe, diese Neuwahlen verlieren würde und es wahrscheinlich eine Regierung ohne ihn geben würde, das alles zwingt ihn auch zu bestimmten Entscheidungen. Oder auch Nichtentscheidungen. Also zum Beispiel auch zu der Nichtentscheidung, sich jetzt eben auf keinen Geiseldeal einzulassen. Und das hat schon Auswirkungen natürlich darauf, wie der Krieg geführt wird. Es gibt den großen Vorwurf an Netanyahu, dass er sich weigert, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, wie könnte es im Gazastreifen nach diesem Krieg weitergehen. Was er sagt, ist immer, wir wollen die Sicherheitskontrolle haben auf absehbare Zeit, damit sich der Terror nicht wiederholt. Aber natürlich sagen jetzt sogar die obersten Militärs, wenn wir hier richtig kämpfen sollen, dann müssen wir wissen, wie soll es eigentlich danach weitergehen, denn das beeinflusst unsere Strategie, unsere Taktik, wie wir diesen Kampf führen. Tatsächlich erleben wir, dass da, wo sich Soldaten zum Teil schon zurückgezogen haben, wieder Kämpfe aufflammen, die Soldaten da wieder hin müssen, dass die Hamas sich zum Teil neu ordnet. Das liegt auch daran, das sagen zumindest Kritiker, das sagen Militärs, das sagen Beobachter, dass es keinen richtigen Plan gibt dafür, was wird aus Gaza nach diesem Krieg.
Und liegt das daran, dass Netanyahu dann vielleicht auch jetzt in der besseren politischen Situation wäre als nach einem Krieg, in dem er sich auch einer Verantwortung für den Auslöser stellen müsste?
Das ist ja auch etwas, was auf den Straßen immer wieder zu hören ist. Der 7. Oktober, für den trägt auch Netanyahu Verantwortung, weil, das sagen seine Kritiker, er die Sicherheit Israels mit dieser Regierungskoalition in den letzten Monaten, die er im Amt ist, vernachlässigt hat. Dadurch wurde dieser Angriff überhaupt erst möglich. Und solange eben der Krieg läuft und solange er sagen muss, ich muss hier meine Kriegsziele erreichen, solange stellt sich aus Netanjahus Sicht die Frage nach der persönlichen Verantwortung nicht. Solange kann er sagen, wir müssen hier als eine Nation zusammenstehen, wir müssen den Terror bekämpfen. Wir kämpfen eigentlich, und da sind wir wieder am Anfang, wir kämpfen eigentlich gegen die neuen Nazis. Das ist wie im Holocaust. Wir müssen zusammenstehen, nie wieder ist jetzt.
And I say to you, we will defeat our genocidal enemies. Never again is now.
Also mit Blick auf den Holocaust gibt es ja hier auch eine Erzählung, die, glaube ich, wichtig ist, die besagt, wir brauchen als Staat Israel, als Land Israel eine eigene Stärke. Wir dürfen uns nicht auf die Schlachtbank treiben lassen und wir müssen im Zweifel auch zuerst zuschlagen. Und dann gibt es eben diese Erzählung, ja, wir sind hier von Feinden umzingelt. Es gibt die vielen Länder in der Region, die den Staat Israel vernichten wollen. Und deswegen müssen wir stark sein und müssen uns wehren. Und das ist etwas, was Netanjahu natürlich total bedient. Also auf der einen Seite stimmt das. Also wenn man den Iran anguckt, das ist ein Regime, das Israel vernichten will. Die Hamas auch, die Hisbollah im Norden. Aber zum Beispiel der Angriff aus dem Iran hat ja auch gezeigt, dass es auch Solidarität hier in der Region gibt. Also zum Beispiel Jordanien hat sich daran beteiligt, Saudi-Arabien sogar. Ägypten ist ein Partner jetzt, wenn es darum geht, die Grenze zu kontrollieren, wenn es darum geht, möglicherweise einen Geiseldeal hinzubekommen. Also Israel hat jetzt auch oder hätte auch die Chance, hier wichtige Partner in der Region zu bekommen, allen voran Saudi-Arabien. Aber so wie Netanjahu diesen Krieg führt, so hart wie man da vorgeht, so wenig Zugeständnisse, wie auch diese Regierung an die palästinensische Seite machen will. Und Netanjahu ist ja stolz darauf, dass er jahrzehntelang, das hat er neulich gesagt, einen palästinensischen Staat verhindert hat. Solange wird das natürlich erschwert. Und deswegen braucht er dann diese Rhetorik, wir sind von Feinden umzingelt, obwohl das nur ein Teil der Wahrheit ist.
If Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone.
Und dieser Satz, wenn Israel sich allein behaupten muss, wird es sich allein behaupten. Da ist jetzt die Frage, könnte Israel das überhaupt ohne die USA?
Nein, das ist nicht vorstellbar. Israel hat nicht nur die modernsten Waffen der USA, also zum Beispiel Kampfjets, Raketenabwehr, alles Mögliche, auch Waffen, die ständig geliefert werden, auch Bomben. Das ist nicht vorstellbar ohne die Hilfe der USA. Israel ist ja ein kleines Land, 10 Millionen Menschen wohnen hier. Die Wirtschaft ist zwar stark, aber die haben eine Armee, die eine Stärke hat, die nur funktioniert durch diese massive Hilfe der USA. Und die gute Nachricht für Netanjahu ist, egal was jetzt auch rhetorisch aus den USA kommt und wie viel Kritik an dieser Kriegführung jetzt gerade, die Unterstützung aus den USA ist sicher.
Jetzt fragen wir uns ein bisschen aus dieser Lage heraus, und jetzt? 76 Jahre nach Staatsgründung Israels, wie würdest du denn jetzt, heute im Mai 2024, das Selbstverständnis Israels und der Israelis beschreiben unter Netanjahu?
Also wir haben jetzt ja bald den Feiertag wieder. Ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern, da waren es 75 Jahre.
Der 14. Mai ist das, ja.
Genau, das war eine große Feier. Da hat man Stärke gezeigt. Da war das Land zwar auch gespalten, weil man eben diese Regierung hat, die polarisiert. Aber da waren viele Menschen stolz auf das Land und auf das, was erreicht wurde und auf die Kraft Israels und die Vielfalt. Ich glaube, dass das dieses Jahr viel gedämpfter abläuft. Ich treffe viele Menschen, deren Sicherheitsgefühl nachhaltig gestört ist. Also zum Beispiel, wenn ich mit Nachbarn rede, die bisher immer darauf gebaut haben, ja, die israelischen Streitkräfte, die sind stark und die werden uns zwar verteidigen und wir können gerade hier in Tel Aviv, wo man ja viel ausblenden kann, was an Gewalt drumherum passiert oder auch im Westjordanland oder auch in Gaza, die erhalten uns schon unsere Lebensform hier. Und ich glaube, seit dem Terrorangriff vom 7. Oktober und weil dieser Terrorangriff möglich war, sind viele Menschen wirklich verstört. Ich treffe immer mehr Leute, die einen Plan B machen, die sagen, ja, ich habe einen zweiten Pass, ich kann zur Not auch woanders hin, zum Beispiel einen deutschen Pass oder einen amerikanischen Pass. Und das ist natürlich hart, weil dieses Land eben ja eigentlich mal dafür gedacht war, ein sicherer Hafen für die vom Holocaust verfolgten Juden zu sein. Und jetzt durch dieses Ereignis, und das ist dann schon eine Verbindung natürlich zum Terrorangriff der Hamas, durch dieses Ereignis ist dieses Bild nachhaltig gestört. Also viele haben das noch, aber bei vielen ist da was kaputt gegangen. Und das wird lange dauern, bis das wieder aufgebaut wird.
Und Du sagst also, dieses Land ist erschüttert, das Sicherheitsgefühl ist erschüttert. Wie oder durch wen ließe sich daran was ändern?
Also zum Beispiel als gerade jetzt der Iran Israel angegriffen hat, das hat dann wieder schon was repariert, kann man sagen. Weil da ist es gelungen, mit vereinten Kräften, mit Hilfe der USA, Großbritannien, Jordanien, Saudi-Arabien, rund 350 Raketen, Drohnen, die auf Israel gefeuert wurden, abzuwehren. Und das war ein Zeichen, okay, wir sind erstens hier nicht allein. Wir haben Verbündete, die uns helfen. Der Iran, der große militärische Stärke hat, der hat es versucht, uns anzugreifen und wir haben uns dagegen erfolgreich gewehrt. Das ist etwas, was natürlich erstmal ein Erfolg ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat die Aufarbeitung dessen, was da am 7. Oktober passiert ist, im Sinne von Verantwortung, wer trägt da die Verantwortung, die hat ja noch gar nicht begonnen. Es gab halt Rücktritte bei Militärs, zum Beispiel der Chef des Militärgeheimdienstes ist zurückgetreten. Aber viele andere sind auch noch im Amt und die haben alle gesagt, naja, jetzt sind wir erstmal im Einsatz. Die Frage der Verantwortung stellt sich später. Und ich glaube, dass dieser Aufarbeitungsprozess dann irgendwann kommen wird. Aber erst, wenn Netanyahu verkünden kann, ja, wir haben diesen Krieg jetzt beendet. Und das ist die Frage, wann das ist. Das könnte noch lange dauern.
Und was meinst du, wer bzw. welche Länder von außen werden denn dann den entscheidenden Einfluss nehmen? Sind es am Ende die USA oder ist es dann doch Katar oder Ägypten, der jetzt hier entscheidend Einfluss nimmt, vielleicht auch im Hinblick auf ein Ende dieses Kriegs?
Also die USA sind natürlich wichtig. Auf die wird hier gehört, weil die eben auch tatsächlich mit Geld beteiligt sind an diesem Krieg und mit Lieferung von Waffen und auch militärstrategisch. Ich glaube, dass man die Staaten der arabischen Welt, die Israel, ja zumindest mit Israel kooperieren, dass man an die eher denkt, wenn es um so eine längerfristige Ordnung geht. Da geht es dann halt um gute Wirtschaftsbeziehungen zu Saudi-Arabien, von dem man hier träumt. Oder von, keine Ahnung, gemeinsamem Wassermanagement mit Jordanien, was ja schon läuft und solchen Dingen. Da geht es weniger um eine politische Ordnung hier, weil da doch viele Politiker hier, die im Amt sind, den Vertretern arabischer Staaten dann zu sehr misstrauen. Und umgekehrt ist das dann wahrscheinlich auch so. Und auf der anderen Seite bietet, glaube ich, das, was danach kommt, auch große, große Chancen für Israel. Also hier in dieser Region sich fester zu verankern, tatsächlich zum Beispiel mit Saudi-Arabien sich stärker zu verbünden, stärker zu kooperieren, mit Ägypten das stärker zu tun. Aber ich glaube, die Voraussetzung wäre schon, dass Israel dann mal sagt, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Nahostkonflikt und wie wollen wir jetzt hier mit den Palästinensern zusammenleben? Das wäre schon die Voraussetzung dafür, dass da was entsteht, was Israel dann hier in der Region auch nachhaltig nutzen könnte. Und dass das nützt, zum Beispiel hat man ja gesehen an der Tatsache, dass Saudi-Arabien sich beteiligt hat daran, den Angriff aus dem Iran abzuwehren. Also darin liegen große Chancen. Ich glaube nicht, dass diese Regierung jetzt im Kriegsmodus die gerade sieht.
Das heißt, also die Gespräche über Waffenruhe, über zumindest schrittweise Waffenruhe und vielleicht auch einen Weg aus diesem Krieg, die sind ja noch nicht ganz abgebrochen. Trotzdem hast du jetzt gesagt, diese israelische Regierung ist im Kriegsmodus. Was denkst du, wie geht es weiter mit den Gesprächen über Waffenruhe?
Ich fürchte, dass eine Waffenruhe jetzt nochmal deutlich unwahrscheinlicher geworden ist. Ich glaube, dass sie wahrscheinlich jetzt in den letzten Monaten, in denen immer wieder darüber gesprochen wurde, wahrscheinlich von beiden Seiten nicht richtig gewollt war. Und das ist natürlich eine furchtbare Aussage, wenn man sich die humanitäre Lage im Gazastreifen angeht. Ich glaube, dass der Krieg dort noch weitergehen wird. Die Rafah-Offensive, die wird Wochen dauern. Danach wird es weiterhin eine Militärpräsenz Israels geben im Gazastreifen. Immer wieder werden Kämpfe aufflammen. Und die Frage, wie sollen die Menschen eigentlich im Gazastreifen leben? Wer soll den Gazastreifen verwalten? Wie geht's da politisch weiter? Die wird lange, zu lange nicht beantwortet werden.
Jan, vielen lieben Dank dir.
Ja, ich danke euch. Ciao.
Bis dahin. ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hält euch mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Tel Aviv aktuell immer auf dem Laufenden über die Situation im Nahen Osten. Könnt ihr auch nachlesen auf tagesschau.de. Die FKM-Folgen zum Krieg im Nahen Osten verlinken wir euch in den Shownotes. Und wenn ihr uns ein Abo dalasst in der ARD-Audiothek oder wo immer ihr uns hört, dann verpasst ihr keine Folge FKM mehr. Autor dieser Folge ist Christian Schepsmeier. Mitgearbeitet hat Nicole Ahles. Produktion Fabian Zweck, Laura Picerno und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von WR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Morgen ist Feiertag, da hören wir uns nicht, aber am Freitag. Und dann ist Eurovision Song Contest Time. The Voice of ESC ist bei 11KM zu hören. Peter Urban persönlich. Also, bis Freitag. Macht's gut. Tschüss.